Ich lese die Pfingstgeschichte, und zwar wie Lukas sie uns überliefert hat in der Apostelgeschichte, in Kapitel 2. Das ist ein langer Text, ich habe nur Auszüge genommen. Als Pfingsten gekommen war, waren alle Jünger beisammen an einem Ort. Da brauste es plötzlich vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, so wie der Geist es ihnen zu reden eingab. Es waren aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen möglichen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, da kam die Menge zusammen und wurde ganz verstört. Denn jeder hörte die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Da entsetzten sie sich und verwunderten sich und sprachen: Sind nicht die alle, die da reden, Galiläer? Wieso hören wir sie dann ein jeder in seiner Muttersprache? Parther, Meder, Elamiter und, jetzt kommt eine lange Liste verschiedener Länder, auch die Römer, die bei uns wohnen, Juden und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes verkündigen. Da entsetzten sich alle und waren ratlos und sprachen zueinander: Was will das noch werden? Da trat Petrus auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Das ist es, was durch den Propheten Joel vorhergesagt worden ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. So wisse nun ganz Israel, dass Gott Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Heiland gemacht hat. Als sie diese Worte hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen: Tut Buße, das heißt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Die blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das Wort unseres lebendigen Gottes. Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Schenkt uns seinen Sohn, lobt ihn.
Öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Konfirmationsgesellschaft, viele denken, die Pfingstgeschichte, die ich vorgelesen habe, sei eine Legende. Das ist auch immer bequem, wenn man das so sieht, dann ist man nämlich fertig damit. Ist alles Legende. Sehen Sie das so? Seht ihr, so ist es nicht. Es ist keine Legende. Das Pfingstbrausen, von dem ich gelesen habe, ist in der Welt und es ist bis heute in der Welt. Nicht körperlich spürbar oder sichtbar, das waren die kleinen Pfingstwunder, die wir gehört haben in dem Text, dass das Haus auf einmal erfüllt war von so einem Brausen und mit den Feuerzungen. Da bleiben die Leute nur dran kleben an diesen äußerlichen Dingen und sagen, oh, das ist ja unglaubwürdig. Dabei waren das die kleinen Sachen. Wirklich groß ist das Wunder der Bekehrung von 3000 Menschen an einem Tag. Seht ihr, und das passiert heute auch täglich. In Deutschland nicht. Aber man muss schon sehr borniert sein und die Wahrnehmung eng machen wie eine Schießscharte, um nicht mitzubekommen, dass in vielen Ländern dieser Erde an manchen Sonntagen tausende Menschen getauft werden. Afrika zum Beispiel. Ist ja nicht Gottes Problem, dass in Deutschland der Grundwasserspiegel des Glaubens so hammermäßig hart abgesunken ist. Ist unser Problem. 3000 Menschen an einem Tag, weil es den Zuhörern durchs Herz ging, was Petrus sagte, was er predigte. Und so ist das heute in vielen Ländern. Da ist zum Beispiel der Nahe Osten, da regiert der Islam. Es gibt von den Open Doors oder der Hilfsaktion Märtyrerkirche viele Berichte. Man kann manchmal auch Menschen hören, wenn sie nach Europa kommen, um auf solchen Kongressen zu sprechen. Da haben Menschen Visionen. Sie träumen in der Nacht, werden aufgewühlt, fragen, wer ist dieser Jesus? Und dann lassen sie sich taufen. Wisst ihr, was das heißt in der islamischen Welt? Man verliert seine Familie, man verliert sein Dorf vielleicht, weil man dort vertrieben wird. Man verliert alles, vielleicht sogar sein Leben. Da ist ein Brausen sofort, versteht ihr? Das ist Pfingstbrausen, wenn dann jemand sagt, ich glaube an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann fliegen Steine. Da ist ein Brausen in der Welt, ein unglaubliches Brausen des Widerstandes. Harte Verfolgung, gefährliches Pfingstfeuer, nicht so ungefährlich. Feuerflammen vom Himmel, nicht? Die taten ja den Aposteln nichts. War ja nur ein sichtbares Zeichen, was Gott gegeben hat. Manche denken vielleicht, da kommen die Tonsur her von den Mönchen, dass die sich hier oben kahl scheren, weil die Flamme da alles weggebrannt hat, keine Ahnung. War ja nur ein Zeichen von Gott. Das eigentliche Pfingstfeuer ist ein ganz anderes. Wo ein Mensch raustritt und sagt, zum Beispiel in seiner Familie, ich glaube jetzt an Jesus Christus und lasse mich taufen. In unserem Land hier in Ostdeutschland gibt es viele Familien, die sagen, wenn du das machst, dann bist du nicht mehr Teil unserer Familie. Glaubt ihr das? Was ist dann los in dem Herzen eines Menschen? Da ist Brausen. Pfingstbrausen und Feuer. Und es ist ein Wunder, dass Menschen sich trotzdem bekehren und taufen lassen. Ist das ein Wunder oder nicht? Ich halte das für ein ziemliches Wunder, dass jemand dann sagt, das ist mir wertvoller als alles. Seht ihr, und das geschieht heute täglich in unserer Welt. Der Heilige Geist wirkt, und zwar gewaltig. Und ich möchte euch mal in dem Text die wahren Pfingstwunder zeigen, die unter uns geschehen auch, wenn auch nicht in so drastischem Ausmaße. Da ist das erste Pfingstwunder für mich, dass Petrus aufsteht und den Menschen die Wahrheit ins Gesicht sagt. Wir brauchen diesen Mut. Ich brauche den auch. Da stellt er sich hin und sagt, ihr Männer, liebe Brüder, ich will euch mal verkündigen, was hier los ist. Und dann hält er eine lange Rede und sagt, und jetzt sage ich euch, worum es geht. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, auferweckt und zum Herrn und Heiland gemacht. Ist das ein Schlag ins Gesicht seiner Hörer? Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, da hätte ich ja gedacht, ob ich das jetzt aussprechen möchte, vielleicht als Petrus. Vielleicht doch nicht den Leuten so nahe treten, aber es war die Wahrheit. Vielleicht waren manche darunter, die zu Recht hätten sagen können, ich habe ihn nicht gekreuzigt, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich war auch nicht dafür. Ja, aber auch nicht dagegen. Man hat sich so weggeduckt vielleicht. Oder es war einem egal. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Es ist jeder einzelne Mensch beteiligt und mitschuldig am Leiden und Sterben Christi. Denn warum hängt er denn da? Für die Schuld der Welt, also auch für deine. Und wer so dahin gelebt hat, gleichgültig, als bedeutet Christus nichts, muss ich schon sagen lassen, dieser Jesus, den du auch gekreuzigt hast durch deine tägliche Ignoranz und dein Vorbeileben an den Dingen Gottes, nach deinen eigenen Ideen und Gott lässt man einen guten Mann sein, ist jeder Tag ein Schlag auf den Nagel oder die Nägel, die Christus am Kreuz gehalten haben. Das ist die Wahrheit. Seht ihr, jetzt ist Betretenheit. Und ich habe gestern lange überlegt, ob ich das sagen soll. Man erwartet vom Pastor, dass er einen Konfirmationsgottesdienst so gestaltet, dass hinterher alle rausgehen und sagen, war schön. War schön, war ungefährlich, hat einfach Spaß gemacht. Ja, wisst ihr, dazu bin ich nicht gerufen. Und das zweite Wunder, was geschieht, ist, dass es den Leuten durchs Herz ging. Und zwar so, dass sie fragen, was sollen wir denn jetzt machen? Wir hätten ja den Petrus steinigen können. Also Stephanus später ist dann gesteinigt worden von der wütenden Menge. Petrus hier jetzt nicht. Da heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Sowas können wir nicht bewirken. Das kann ich nicht bewirken. Ich kann euch nur sagen, was ich für die Wahrheit halte. Ob euch eure Herzen was berührt, weiß ich nicht. Das ist Gottes Sache. Aber ich finde die Aussage interessant, wie sie da steht. Da ging es ihnen durchs Herz. Wisst ihr, was passiert, wenn einem etwas durchs Herz geht? Wirklich? Körperlich? Was passiert dann? Dann stirbt man. Ja, das ist die Wahrheit. Dann stirbt man. Die Leute haben in ihrem Herzen gemerkt, wir sind verkehrt und wir müssen umkehren. Das hatte Petrus ihnen ja auch gesagt. Und damit haben sie gewissermaßen ihr ganzes altes Leben durchgestrichen in der Taufe und gesagt, es muss etwas Neues beginnen. Das ist das Sinnbild der Taufe. Tod des alten Menschen, Auferstehung des Neuen. Deswegen plädiere ich immer dafür bei allen Taufen. Lasst uns wieder zurückkehren zu der eigentlichen Taufpraxis, die über Jahrhunderte üblich war, dass man nämlich eintaucht ins Wasser und wieder herauskommt und nicht ein paar Tropfen da drauf gießt. Das ist das, was Leute gerne hätten von christlichem Glauben. So ein bisschen ein paar Tropfen drüber, über einem Leben, was nach Gott nicht fragt. Aber Taufe heißt eintauchen und etwas vollständig abgeben, damit etwas Neues beginnen kann. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes und es geschieht auch in unserer Gemeinde. Gemeinde haben Menschen diesen Schritt getan. In den letzten 20 Jahren bin ich da, kann ich das überblicken. Und haben gesagt, ich möchte diesem Jesus folgen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es geschieht, auch wenn es bei uns nicht 3000 an einem Tag sind. Jedes Mal ist das ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Paulus vergleicht das mit der Erschaffung des Lichtes aus der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es ja am Anfang, dass Gott auf das Chaos blickt und dann heißt es, das Finsternis, Gott sprach, es werde Licht. Nicht? Aber vorher heißt es, der Geist Gottes war über den Wassern, über der Urflut. Und dann bringt er Ordnung in dieses Chaos. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in der Schöpfung und Paulus sagt dann, Gott, der Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ in der Schöpfung, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Das heißt, wo Finsternis ist, Gottes Finsternis, Unglaube, macht Gott das Licht an durch seinen Geist. Das ist sehr bedeutsam, wenn ein gottfernes, finsteres Herz zum Glauben kommt und Jesus als das Licht erkennt. Jetzt komme ich zu deinem Konfirmationsspruch, merkst du, wie schlau das eingefädelt ist. Jesus sagt nämlich, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Licht des Lebens. Aber Paulus hat noch ein anderes Bild verwendet für das, was geschieht, wenn jemand wirklich zu Jesus kommt und ihn als Herrn und Heiland annimmt. Er sagt nämlich, als ihr gläubig wurdet, da wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und da möchte ich euch noch mal etwas zu zeigen. Ich habe hier eine Konfirmationsurkunde. Ich hoffe, sie gefällt dir. Immerhin ist sie ein bisschen bunt. Ich hatte auch noch so eine mit so alten kirchlichen Fresken drauf. Richtig langweilig. Ich verstehe gar nicht, wie der solche Konfirmationsurkunden erfindet. Und diese Urkunde ist jetzt komplett ausgefüllt, nicht? Und trotzdem ist die nicht gültig. Kannst du gar nichts mit anfangen. Warum nämlich? Weil das Siegel nämlich fehlt. Also mache ich das mal drauf. Nicht? Wollen wir ja nicht, dass deine Urkunde am Ende ungesiegelt ist und dadurch ungültig. Das ist jetzt so ein schönes Bild. Da sagt ihr vielleicht, ja, haben wir verstanden. Was kein Siegel hat, ist nicht gültig. Das heißt aber, ein Christsein ohne das Siegel des Heiligen Geistes ist nicht gültig. Es sind so viele Christen hier, die wurden irgendwann zur Taufe geschleppt von den Eltern, sind sie ins Kirchenbuch eingetragen. Ach, dann hat man Konfirmation gemacht, weil es sich so gehört, oder? Das ist dann so der Weg, ne? Man hat dann Konfirmation 14 Jahre später, ist einfach so. Wisst ihr, wenn da kein persönlicher Glaube ist, keine Annahme Jesu Christi, ich weiß nicht, wann du Jesus angenommen hast, wirklich, vielleicht hast du es gar nicht gemacht, dann ist das eine Urkunde ohne Siegel, ist nicht gültig. Jetzt aber richtig gut geworden. Ein gültiger Glaube. Jetzt habe ich noch eine Assistenz, nämlich meine Frau, die muss mir immer assistieren. Und zwar ist das nämlich noch nicht alles, was Paulus sagt. Eigentlich sagt er ja nicht gesiegelt. Habt ihr das gehört, was Paulus sagt? Ihr wurdet mit dem Heiligen Geist versiegelt. Was ist denn, wenn man etwas versiegelt? Geschützt? Ja, also Annette wird jetzt hier so ein, ach, habe ich gestern noch vorbereitet alles. Weil ja das Siegel ja anzeigt, wem das gehört. Und es darf ja ein Unbefugter nicht öffnen. Nicht? Wenn ein königliches Siegel gebrochen wird, auch bei Todesstrafe verboten, das darf nur der aufmachen, dem es gehört. Du musst deine Urkunde dann später, musst du das Siegel aufmachen, nicht? Dass du reingucken kannst. Das ist uns wirklich gesagt, dass wenn wir zu Christus gehören, der Heilige Geist uns als ein Siegel gegeben ist, was anzeigt, dieser Mensch gehört Gott. Jesus hat ihn gekauft. Jesus hat dich gekauft mit seinem Leben. Damit du Gott gehörst und damit du frei bist von den Mächten dieser Welt. Und damit du seinen Geist empfangen kannst. Das ist ein anderer Geist als die Geister, die in unserer Welt sind. Da gibt es zum Beispiel den Zeitgeist, auch das ist so ein furchtbarer Geist. Viele Menschen werden vom Zeitgeist getrieben. Immer ist da was Neues, immer wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und wir sollen da alle immer einstimmen. Zeitgeist haben wir schon oft gehabt in der Geschichte. Der Zeitgeist kann die furchtbarsten Dinge tun und alle machen dann mit. Oder es gibt auch noch andere Geister, den kosmischen Geist zum Beispiel. Ist heute so ganz modern in der Esoterik. Es
gibt den kosmischen Geist, im Universum, und da kann man sich öffnen. Und da gibt es Techniken, Meditation und dann seinen Verstand abschalten und sich öffnen. Das ist nicht der Heilige Geist, sage ich euch ganz klar. Das sind Irrgeister. Der Apostel Paulus sagt, seid nüchtern, nicht Verstand abgeben, nicht Verstand ausleeren, nicht hier immer ein Mantra aufsagen, 100.000 Mal, bis der Verstand leer ist und dann irgendwelcher Geist kommt. Es gibt so viele Irrgeister in der Welt, Wahrsagegeist gibt es auch. Und die gebildetsten Leute, die vielleicht sagen, ach, der christlichen Glaube, das ist doch alles nichts und das ist doch alles Legende und das ist doch alles Quatsch, die machen Sonnenscheiß und beschäftigen sich mit Tarotkarten und Wahrsagerei und befragen Leute, die sagen, ich bin ein Medium. Wisst ihr, ich würde zu keinem Menschen gehen, der nicht klar Jesus Christus bekennt und mich da irgendeinen Geist öffnen, der am Ende dann ein ganzer, ganz anderer Geist ist und in die Familienzerstörung nämlich hineinbringt, Streit und Unruhe und Unfrieden des Herzens. Vielleicht ist heute unter uns deswegen so wenig vom Wirken des Heiligen Geistes spürbar, weil wir so vieles aus eigener Kraft tun. Die Apostel hatten den Auftrag, die ganze Welt zu missionieren. Da saßen sie in Jerusalem und haben gesagt, wie soll das denn gehen? Und Jesus hatte ihnen gesagt, wartet, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Vielleicht müssen wir mehr warten und uns öffnen. Vielleicht auch, wie der Apostel Paulus sagt, seiner Gemeinde, sauft euch nicht voll Wein. Da kann man sich ja auch berauschen, das ist auch fast wie ein Geist. Da kommt ein unordentliches Wesen daraus, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt, ja, Paulus nimmt hier diesen schönen Vergleich und sagt, wie man sich also mit anderen Dingen berauschen kann. So kann man sich aber auch Gottes Geist öffnen. Und das hat die Gemeinde getan, die sich taufen ließen. 3000 blieben gemeinsam in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Lehre der Apostel, lasen die Heiligen Schriften, tauschten sich darüber aus, beteten gemeinsam. Seht ihr, und das macht die Gemeinde Jesu heute nicht. Manchmal geht man Sonntag in einen Gottesdienst und dann passiert wieder wochenlang nichts. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn der Heilige Geist unter uns nicht kräftig wirkt, wenn Leute in ihren Depressionen gefangen bleiben. Das ist dann eben so. Versteht ihr? Dann schaut Gott vom Himmel und sagt, ja, kann ich es auch nicht ändern. Wenn ihr es nicht braucht, wenn ihr es nicht wollt. In diesem Sinne, lasst uns den Glauben bekennen, der immer, wenn er wirklich echt ist, ein Werk des Heiligen Geistes ist und wo dann auch Gott sein Siegel dazu gibt. Auf dieses Bekenntnis des Glaubens hin werden wir dich, Emilia, segnen. Also lasst uns jetzt miteinander und mit der ganzen Christenheit den Glauben bekennen, der uns eint.